Heute zu Gast 4 Autorinnen und Autoren der neuesten Ausgabe der Cologne Technology Review and Law, kurz CTRL. Willkommen zu einer neuen Folge von Talking Legal Tech, dem Podcast des Legal Tech Lab Cologne. Auch diese Folge wird präsentiert von Wolters Kluwer Deutschland. Mein Name ist Philippe Molina und heute habe ich 4 Autorinnen und Autoren der neuesten Ausgabe der Cologne Technology Review and Law zu Gast. Und zwar, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Einmal habe ich vor mir Muskan Multani, unsere Co-Head of Lab und Head of Events. Hi Muskan.
Hi Philippe.
Kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, also mein Name hast du ja schon gesagt. Ich bin Muskan. Ich bin im 6. und letzten Semester für mein Wirtschaftsrechtsstudium jetzt und genau, bin jetzt seit letztem Jahr im Lab dabei und hast ja auch schon eigentlich meine Rolle gut dargestellt. Engagiere mich im Events-Team und habe auch einen Beitrag in der CTRL veröffentlicht, weshalb ich heute hier sitze.
Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die teilst mit allen 4, die ich heute interviewe. Also willkommen Muskan. Neben dir sitzt Jin Ye. Die kennt ihr wahrscheinlich aus der Folge mit Osborne Clark, das ist schon ein bisschen her, dass ihr ihre Stimme gehört habt. Vielleicht, Jin, sagst du mal 1-2 Worte, dann erinnern sich die Leute an deine Stimme.
Genau, danke, Philippe. Wie Philippe schon gesagt hat, hier ist Jin. Ich bin auch Teil des Labs, eigentlich seit Gründung. Hab neben der Folge mit Osborne Clark auch die Folge mit Professorin Rostalski aufgenommen.
Stimmt.
Und engagiere mich, wie man anhand dessen unschwer erkennen kann, eben im Podcast-Team und eben auch hier in der CTRL.
Und bist die Einzige mit einem Informatik-Background hier in der Runde. Bist ja Wirtschaftsinformatikerin.
Genau, aber ich studiere jetzt Rechtswissenschaften, so wie alle hier in der Runde.
So ist es. Genau das gleiche Studium hat eben auch Severin vollzogen. Hi Severin.
Hi Philippe.
Welchen Grund hast du, hier in der Runde zu sitzen?
Ja, ich habe mit Philipp zusammen, Philipp Marlow, mich mit der brisanten Thematik Rechtssubjektivität von künstlicher Intelligenz beschäftigt und dazu einen Beitrag in der CTRL verfasst. Und da sind wir sogar ganz vorne auf dem Cover zu sehen und haben uns mit dieser schönen Thematik tatsächlich an ein Thema gewagt, was sehr, sehr grundlegend sein kann und sehr philosophisch, und es war super spannend und ja, da freue ich mich heute hier zu sein und ein bisschen dazu zu erzählen.
Wir haben gar nicht darüber gesprochen, welche Beiträge Muskan und Jin veröffentlicht haben. Muskan hat einen Beitrag geschrieben über Transitional Justice und Legal Tech und Jin einen Grundlagenbeitrag über das Internet of Things. Aber euch drei verbindet eine Person und das ist Louis. Hi Louis, schön, dass du da bist.
Hi Philippe, ja super, genau, mich verbindet mit den dreien zunächst einmal auch, dass ich auch Autor in der CTRL bin. Zugleich bin ich aber auch Co-Chefredakteur der CTRL gemeinsam mit Ferdinand Wegner. Genau, und sonst bin ich genau wie wir alle hier eigentlich im LTLC auch seit der Gründung dabei und mache sonst noch so nebenher, also neben der CTRL, Newsletter und Webseite.
Und du warst ja auch in gewisser Weise einer der Impulse für die CTRL, ein Ideengeber. Warum eigentlich eine studentische Fachzeitschrift und warum die CTRL?
Also es gibt ja immer, wie wir ja auch im LTLC gut gemerkt haben, es gibt ja Leute, die sprechen gerne über Themen, die sie faszinieren, also wie du beispielsweise. Und es gibt Leute, die schreiben wahnsinnig gerne darüber. Und wir haben, also ich gemeinsam mit Ferdinand und natürlich auch eine ganze Reihe an Mitstreitern, die auch hier sitzen, haben wir eben festgestellt, dass wir gerne über Recht und Digitalisierung schreiben wollen. Und aus dem Grund entstand gewissermaßen die Idee, dass wir ein E-Paper herausgeben wollen. Und warum eigentlich ein E-Paper? Also man hätte ja auch einfach einen Blog machen können. Das war ja so die Frage, die wir uns sozusagen im zweiten Schritt gestellt haben. Welches Format wählen wir eigentlich dafür aus? Und es gibt natürlich wahnsinnig tolle Blogs da draußen zu Recht und Digitalisierung. Hintergedanke für uns war aber vor allen Dingen, dass wir auch von der Zielrichtung her uns vor allen Dingen auch als Ausbildungszeitschrift verstehen. Und das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, wir erscheinen halbjährlich, immer zum Semesterende. Und in einer kompakten Version, eben im Format eines E-Papers, jeweils zum Beginn der Semesterferien anderen Jurastudenten, aber auch Referendaren oder gar sogar Berufsanfängern, die sich für diese Themen interessieren, stellen wir eben kompakt in einer Zeitschrift Themen des Rechts und der Digitalisierung dar.
Aber ist die Zeit nicht vielleicht verschwendet? Man könnte ja sagen, schreibt doch nicht so viele Zeilen oder Zeichen über die Digitalisierung des Rechts, macht doch einfach was. Warum dann eine Zeitschrift machen darüber?
Also ich glaube, einmal der Gesichtspunkt, dass man ja auch selber wahnsinnig viel lernt, wenn man schreibt. Also Schreiben ordnet die Gedanken, wie man so schön sagt. Und das ist eigentlich erstmal der Ausgangspunkt. Und es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Autoren, die beispielsweise auch bei uns im Legal Tech Lab im Tool-Team aktiv sind. Das heißt, sozusagen aus dem Schreibprozess heraus können sich ja auch neue Ideen entwickeln. Insoweit sind wir natürlich auch intern gewissermaßen eine Knowledge Base, weil wir selber Wissen generieren, uns mit Themen beschäftigen, unsere Gedanken dazu austauschen und das dann auch weiterentwickeln. Also das bleibt natürlich nicht nur, wie du schon sagst, bei vielen Zeichen auf Papier, sondern kann sich auch weiterentwickeln zu spannenden Ideen.
Das heißt, man gibt nicht nur irgendwie fremde Meinung wieder, sondern hat auch so eine eigene Art von wissenschaftlicher Wertschöpfung?
Das ist richtig. Also klar, einerseits Ausbildungszeitschrift, da geht es natürlich auch viel darum, so Grundlagen darzustellen. Andererseits wollen wir aber auch mit unseren längeren Aufsätzen auch schon eine Stimme im wissenschaftlichen Diskurs sein. Also auch schon unsere eigenen Gedanken entwickeln und dann auch darstellen.
Das strukturiert ja auch in verschiedenen Kategorien, oder?
Wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Also im Wesentlichen haben wir 4 Kategorien. Das sind einmal Grundwissensbeiträge, einmal Aufsätze, einmal nochmal gesondert gewissermaßen der Bereich Legal Tech, in dem sich dann wiederum Grundwissens als auch Aufsätze finden. Und daneben haben wir nochmal einen gesonderten Themenbereich, das ist Digitalisierung und die juristische Ausbildung.
Das heißt, ihr deckt auch nicht nur Legal Tech ab, sondern zum Beispiel auch rechte Digitalisierung oder ethische Themen. Das heißt, man macht da so einen gesamten Bogen.
Genau, richtig. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Besonderheit vom Ansatz her, dass wir in der Grundwissenskategorie, wie vorhin schon erwähnt, beispielsweise Jin hat zum Thema das Internet der Dinge geschrieben, dass wir eben auch Technologien gesondert in Grundwissensbeiträgen behandeln. Das heißt, da geht es noch nicht mal um konkret rechtliche Implikationen, sondern wirklich nur darum, verständlich zu erklären, was ist das eigentlich und dass man eben wegkommt von der schlichten Verwendung von Buzzwords.
Besonders gefällt mir an der CTL dieses dynamische Inhaltsverzeichnis. Kannst du vielleicht 1-2 Worte dazu verlieren, woher die Idee kam, warum das überhaupt sinnvoll ist?
Also im Wesentlichen, wenn man sich das auch angeschaut hat, also das empfehle ich jedem, der noch keinen Blick drauf geworfen hat, unbedingt einen Blick reinzuwerfen, in die CTL sowieso, aber dann natürlich erst recht in das dynamische Inhaltsverzeichnis.
Werbung.
Genau, da müsst ihr jetzt auch einen Werbeblock rein. Nein, also das Konzept ist eben ähnlich aufgebaut wie unsere einzelnen Kategorien, dass man sich zunächst einmal mit den technologischen Grundlagen beschäftigen sollte. Also bevor man sich zum Beispiel mit der E-Person beschäftigt, also komplizierten Fragen von Rechtssubjektivität an KI, erstmal zu fragen, was ist KI überhaupt und wie funktioniert die zugrunde liegende Technologie, in dem Fall eben Verfahren des maschinellen Lernens. Und so ist auch das dynamische Inhaltsverzeichnis aufgebaut, ähnlich wie eine Mindmap, wo man sich eben entlang der einzelnen Beiträge von was ist künstliche Intelligenz hin zu Machine Learning, hin zu was ist eigentlich die E-Person gewissermaßen hangeln kann und so auch sein eigenes Wissensnetz weiterspannen kann.
Also auch total didaktisch aufgebaut, dass man sagt, man baut Wissen ja am besten auf bereits vorhandenem Wissen auf. Und was ich auch cool finde an dieser Karte, die es ja dann visualisiert, das sieht man ja auf der ersten Seite oder auf einer der ersten Seiten der CTRL, ist, dass man ja auch hin, aber auch zurückverweisen kann. Das heißt, wenn ich sage, ey, wie war nochmal der Grundwissensbeitrag dazu, gehe ich wieder zurück. Und jetzt in der ersten Ausgabe ist ja irgendwie offensichtlich, dann geht man zurück auf ein Inhaltsverzeichnis. Aber die Idee ist ja, dass man das weiter spannt und es auch für die nächsten Ausgaben macht. Und dann wird es ja erst spannend.
Genau, ganz, ganz richtig. Also da geht es dann wirklich auch darum, dass wir ausgabenübergreifend die einzelnen Inhalte miteinander wieder verbinden. Und genau, wie du schon sagst, ist das ist halt wahnsinnig spannend, eben unter dem Gesichtspunkt, dass man womöglich, wenn man uns vielleicht jetzt noch nicht kennt, aber hoffentlich dann schon bei der zweiten oder dritten Ausgabe, dass man dann wieder die Möglichkeit hat, zurückzuspringen und sich mit Themen zu beschäftigen. Und so haben wir uns das zumindest intern vorgestellt. Das ist dann immer eine Frage der Wahrnehmung. Aber das ist schon auch so als Aufforderung gedacht, dass man sich auch mit diesen Themen beschäftigt. Also dass man dann eben sieht, okay, hier besteht ja die Möglichkeit, bevor ich mich jetzt den spannenden, wirklich spannenden Fragen der E-Person widme, vielleicht doch erstmal nochmal zurückzuspringen und zu fragen, was ist eigentlich KI?
So eine Zeitschrift, die macht ja vor allem viel Spaß, aber dort entstehen ja auch irgendwie ungewohnte Herausforderungen, an die man am Anfang auch gar nicht gedacht hätte. Was war so für dich die größte Herausforderung in dem Prozess der ersten CTL und jetzt für die folgenden CTLs, wo du denkst, okay, das ist wirklich schwierig?
Also was glaube ich wirklich schwierig ist, ist gewissermaßen den Schreibprozess aller Autoren möglichst individuell zu begleiten. Das kann ich auch erzählen, wir haben da auch so einen Lernprozess durchschritten, dass wir, also ist natürlich nicht so, wir haben natürlich immer Redaktionskonferenzen auch schon für die erste Ausgabe gehabt und haben uns immer ausgetauscht, auch inhaltlich. Aber am Ende ist natürlich das Beitragsschreiben eine einsame Arbeit am Schreibtisch. Und da kommt man auch nicht drum herum, das kann man sozusagen niemandem abnehmen. Aber was schon unser Ansatz war, zu schauen, wie kann man noch mehr einen individuellen Austausch und eine individuelle Betreuung sicherstellen. Das war für die erste Ausgabe eine Herausforderung. Und der haben wir uns jetzt gestellt. Wir haben da sozusagen als Learning daraus ein Mentorenprogramm entwickelt, wo die Autoren jeweils von einer oder zwei Personen im Rahmen ihres Schreibprozesses begleitet werden und dann auch Gedankenanstöße bekommen, biege ich da in die falsche Richtung ab, ist der rote Faden noch gegeben, solche Dinge.
Fühlt ihr euch gut aufgehoben, Muskan, Jin und Severin?
Ja, auf jeden Fall. Ja, der Luis, der hat es auch an einigen Stellen bestimmt die ein oder andere aufwendige Nacharbeit noch gehabt, gerade auch mit Layout und so solchen Geschichten. Das kann man gar nicht unterschätzen, wie viel so eine Chefredaktion an Arbeit ist. Und da sind wir dem Luis auf jeden Fall alle sehr dankbar.
Genug der Dankesrunde. Du warst ja auch gar nicht so, du warst ja auch gar nicht so einsam. Du hast ja den Beitrag mit Philipp zusammengeschrieben.
Ja, genau. Ja, ich habe mit Philipp zusammengeschrieben und für uns war das natürlich auch der erste wissenschaftliche Beitrag, wenn man so möchte, jetzt außerhalb vom normalen Studium. Und das ist eine Herausforderung, aber das hat enorm viel Spaß gemacht. Also gerade jetzt, wenn man bisher ja dann vom Gutachtenstil als Jurastudent natürlich sehr geprägt ist, da macht das sehr viel Freude, wissenschaftlich zu arbeiten und mal losgelöst sich Gedanken machen zu können. Und ja, das Thema ist eben auch gerade so brisant, so diskutiert, wie man sich das nur vorstellen kann an Polarisierung. Also es gibt Vertreter eben, die eine E-Person dann sogar avancieren und andere sind da ganz, ganz strikt und finden das, also ist der Tonfall auch dann sogar schon in der Wissenschaft krass. Da macht es sehr viel Spaß, ja.
Ja, glaube ich, da ist der Diskurs auch sehr angetrieben. Aber du hattest ja natürlich einen Vorteil gegenüber vielleicht anderen Themen, dass es ein sehr rechtliches Thema war. Luis, wie habt ihr das eigentlich damals gemacht oder jetzt derzeit auch bei diesen technischeren Themen? Wie stellt man da die Qualität sicher?
Also worauf wir schon geachtet haben, ist, dass man, also zunächst mal ist natürlich jeder Beitrag, also sei es eben, und das hast du schon richtigerweise angesprochen, bei rechtlichen Themen hat man allein aufgrund seines Studiums zumindest eine grundsätzliche Vorerfahrung und Vorkenntnis. Aber gerade bei technischen Themen, also beispielsweise Machine Learning, ist das ja schon eine gewisse Herausforderung. Wobei natürlich unser Ansatz auch nicht ist, sozusagen die sehr, sehr komplexen mathematischen Modelle abzubilden. Aber wir haben immer gesagt, also zunächst einmal, ist die Person auch geeignet, sich dieser Herausforderung anzunehmen im ersten Schritt und im zweiten Schritt das dann natürlich auch begleitet und geschaut, okay, wie entwickelt sich der Beitrag, kommst du damit zurecht, kannst du das auch selber nachvollziehen? Und was wir halt festgestellt haben, dass das eigentlich sehr gut geklappt hat, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ja der Autor oder die Autorin eben selbst einen Verständnisprozess entwickelt und dann wieder in gewisser Weise besonders gut dafür geeignet ist, diese Fragen dann auch wieder zu vermitteln in einem Grundwissensbeitrag.
Und perspektivisch will man da ja auch vielleicht noch mehr in diese Peer-to-Peer-Review gehen und auch ja, einen Appell an alle, Feedback zu geben, weil es am Ende ja ein Lernprozess ist, um die Wissenschaft, aber auch ja, die Qualität der Beiträge zu steigern, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, das ist richtig. Also wir haben ja auch in unserer ersten Ausgabe, und das werden wir auch beibehalten, haben wir ja auch ein relativ großflächiges Banner mit Bitte um Feedback. Wir wollen jetzt keine analogen Leserbriefe, das wäre dann doch eher ungünstig, aber was wir gerne hätten, wäre ganz viele Leserbriefe per E-Mail mit kritischen Anmerkungen, Gedankenanstößen. Wir sind auch sehr offen, also wir treffen uns auch gerne mal mit einem Leser, also natürlich unter Corona-Bedingungen, das ist klar, aber also da sind wir sehr offen und freuen uns über jedes Feedback.
Also falls jemand Interesse an einem Meet and Greet hat mit einem der hier Anwesenden, einfach melden, ich gebe das weiter. Jin, bei dir hapert es ja nicht am technischen Wissen. Du hast das ja etwas im Studium erlernt. Du hast ja den Grundlagenbeitrag über das Internet of Things geschrieben. Warum fandest du diesen Beitrag so spannend?
Ich glaube, ich fand den Beitrag vor allem deshalb spannend, weil das Internet der Dinge eigentlich ein technisches Konzept ist, was super viele Einsatzmöglichkeiten hat in den verschiedensten Lebensbereichen, aber bisher in dieser, ich nenne es mal Legal Tech Bubble, eher vernachlässigt wird. Also man hört und liest überall von künstlicher Intelligenz, von Blockchain, von irgendwelchen juristischen Datenbanken etc. oder von automatischer Vertragserfassung, aber vom Internet of Things war bisher nicht so die Rede und ich finde, es ist aber trotzdem ein wichtiges Konzept, was man vielleicht mal gehört hat und vielleicht auch einfach nie wirklich verstanden hat, wie es funktioniert. Und was mich persönlich auch noch daran fasziniert, ist, dass das Internet der Dinge nicht wie jetzt zum Beispiel künstliche Intelligenz so eine Technologie ist, sondern ein Zusammenspiel vieler Technologien eben diese Vernetzung möglich machen.
Das finde ich zum Beispiel auch eine Herausforderung für so einen Artikel, dass man sagt, okay, das ist eigentlich ein Pool an verschiedenen Technologien, die wir hier zusammenführen. Das darzustellen, ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach.
Ja, also ich habe natürlich nicht alle Aspekte und alle Eventualitäten und Erscheinungsformen vom Internet der Dinge abdecken können, sondern ich habe es eher so, also ich bin es so angegangen, dass ich versucht habe, einmal das Konzept zu erklären und anhand einzelner Technologien und Beispiele anschaulich, hoffe ich, darzustellen, wie das Ganze funktioniert. Und natürlich gibt es noch darüber hinaus weitere Möglichkeiten und noch mehr Anwendungsfelder. Aber die Idee eines Grundwissensbeitrags ist es ja eben nicht, 300 Seiten Lehrbuch darüber zu schreiben, sondern kurz, möglichst kurz zu erklären, wie das Ganze funktioniert.
Im Bereich der Internet der Dinge ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass sich Juristinnen vergegenwärtigen, dass das zu verstehen wichtig ist für die Arbeitswelt von morgen. Man sieht, dass da viele, ja auch arbeitsrechtliche Fragen, datenschutzrechtliche Fragen mit reinspielen, vertriebsrechtliche Fragen, die wichtig sind für eine zukünftige Beratung, unabhängig von irgendwelchen Legal Tech Hokus-Pokus-Geschichten. Du hast ja eben schon das Konzept der Internet der Dinge angesprochen. Was heißt das denn?
Also zunächst einmal kann man sich das eigentlich schon anhand des Begriffes so ein bisschen herleiten. Das Internet ist ja zunächst einfach mal ein Netzwerk über die ganze Welt verteilt von unterschiedlichsten Computern, die durch dieses Netzwerk eben die Möglichkeit erhalten, untereinander sich auszutauschen. Und beim Internet der Dinge ist es so, dass nicht nur Computer, sondern eben Gegenstände. Also ob das jetzt ein Stuhl ist oder ein Tisch, ist völlig egal, sondern einfach Gegenstände, die Möglichkeit haben, über das Internet verbunden zu sein und zu kommunizieren.
Wenn ich jetzt Alexa sage, Alexa, mach das Licht bitte aus, wäre das schon ein Internet der Dinge?
Ja.
Das heißt, vielleicht gibt es sogar genug Leute, die sagen, hey, ich habe das Internet der Dinge bei mir schon zu Hause, haben es gekauft unter Smart Home oder so.
Ja, also ich glaube, Internet der Dinge ist tatsächlich in mehr, also in mehr Leben integriert, als man vermuten würde. Und was an der Stelle vielleicht auch noch wichtig ist, ist, vielleicht hat man auch schon den Begriff Internet of Everything gehört. Und so die Abgrenzung zwischen den beiden Begriffen ist nicht immer eindeutig und es gibt auch unterschiedliche Ansätze, die beiden Begriffe voneinander abzugrenzen. Zunächst einmal wird darauf abgestellt, eben was alles einbezogen wird in dieses Netzwerk. Da ist man beim Internet der Dinge eben sehr streng und sagt alle physischen Gegenstände, also wirklich nur Dinge. Und beim Internet of Everything kommen dann eben noch Personen, Prozesse und Daten mit dazu. Wobei ich persönlich das Thema Personen ein bisschen schwierig finde, weil auch beim Internet of Things wird das ja irgendwie von Personen genutzt, sonst ist das ja eine leblose Technologie. Aber zumindest bei Prozessen und Daten kann man sich das dann, wenn man sich Beispiele vor Augen ruft, ganz gut vorstellen. Also Internet der Dinge wäre zum Beispiel ein Fitness-Tracker, der irgendwelche Daten erfasst und man kann sich das dann hinterher im Internet angucken. Dahingegen wäre jetzt zum Beispiel, wenn man Sensoren hat, irgendwo an Maschinen, zum Beispiel im Aufzug oder so, und die kommunizieren dann mit der Wartungsfirma und die Wartungsfirma verarbeitet dann vielleicht noch die Daten und schaut, dass man den ganzen Wartungsprozess effizienter macht, dass es keine Downtime vom Aufzug gibt etc., dann wäre man ja schon in einem Prozess drin und da wäre man dann eher im Bereich Internet of Everything.
Wir switchen weiter, wir machen einen ganz eleganten Übergang zu Muskan, die bisher noch nicht so viel gesagt hat, aber dafür jetzt, weil dein Beitrag ist mega interessant. Wie lautet dein Beitrag? Wie ist da der Titel?
Und zwar ist es Legal Tech und Transitional Justice, das hast du ja am Anfang schon gesagt. Und ich beschäftige mich da vor allem mit einer Frage, die ich mir selbst aufgeworfen habe. Und zwar, ob Legal Tech im Transitional Justice Prozess ein aussichtsvoller Helfer ist oder doch nur eigentlich ein Hype. Und das ist also die Frage, die ich da versuche, so ein bisschen zu beantworten. Wahrscheinlich sollte ich jetzt erstmal den Begriff Transitional Justice ein bisschen erklären.
Gerne.
Genau, und zwar steht da im Mittelpunkt, stehen dort Menschenrechtsverletzungen. Es geht vor allem um die Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen. Das heißt, es geht hier nicht um einzelne Taten, sondern wirklich um systematische Taten, die infolge von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen entstanden sind. Also infolge zum Beispiel von einem Bürgerkrieg, von dem es ja leider schon einige Beispiele hier auf der Welt gerade auch gibt. Und was eigentlich Ziel von Transition Justice ist, man kann das halt im Deutschen, könnte man das mit dem Begriff Übergangsjustiz gut beschreiben. Einfach Übergang, weil es halt wirklich zweidimensional ausgerichtet ist. Also diese Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen ist zweidimensional ausgestaltet, weil man sich einmal mit der Vergangenheit beschäftigt und dort dann schaut, dass man die gewaltsame Vergangenheit, die halt dann gerade durch diesen Bürgerkrieg entstanden ist, aufarbeitet, die ganzen Menschenrechtsverletzungen, die dort stattgefunden haben, irgendwie versucht zu sammeln und dann auch die Täterinnen in Verantwortung zu ziehen. Und andererseits, also ist halt das auch ein wichtiger Aspekt, ist wirklich auch diese Orientierung in die Zukunft. Das heißt, dass man schaut, dass sowas nicht wieder passiert. Also dass man wirklich demokratische Strukturen versucht zu schaffen in dem Staat, in dem das vorgekommen ist. Einfach, dass man präventiv versucht, dass es zu solchen gewaltsamen Taten nicht wiederkommt.
Ich springe mal schnell rein, so als Co-Chefredakteur. Ich will natürlich nicht die Moderation kapern. Was du jetzt erzählt hattest, was ich ja ganz spannend finde, das ist ja zweidimensional ausgerichtet und es vor allen Dingen um Aufdeckung geht, geht es dann da auch nicht immer, also ich versuche mir das vorzustellen, wenn da Legal Tech ins Spiel kommt, geht es da vor allen Dingen um die Sammlung von Informationen oder also wie kommt da Legal Tech dann eigentlich bei der Aufdeckung ins Spiel? Was ist sozusagen der Status quo?
Da geht es auf jeden Fall über die Sammlung hinaus und zwar gibt es da, also es gibt bei der Aufarbeitung für den Transitional Justice Prozess gibt es zahlreiche Phasen und die Sammlung ist halt nur eine davon. Also was da zum Beispiel, also wo es eigentlich damit anfängt, ist die Dokumentation, also diese Taten überhaupt irgendwie zu dokumentieren, damit die später vorliegen. Dann kommt erst eigentlich im zweiten Schritt dieses Sammeln, also dass man diese Daten, diese Informationen, die Taten versucht zu sammeln und dann natürlich auch irgendwie in einer gewissen Weise zu analysieren. Also man allein die Daten, wenn man die vorliegen hat, bringen die halt einem leider noch nicht viel, sondern man muss auch versuchen, daraus Erkenntnisse zu ziehen, um halt gerade dann ein Verständnis für diese ganzen Taten, die halt passiert sind, die super komplex auch sind, weil es natürlich zahlreiche Beteiligte auch gibt, dann zu verstehen. Und dann erfolgt erst, also oft durch eine Visualisierung oder durch eine Aufarbeitung, wo es dann durch verschiedene Kommissionen auch dann eigentlich erst zu dieser Bestrafung gegebenenfalls kommt. Also wenn das dann weitergeleitet wird an Wahrheitskommissionen oder auch an den Internationalen Strafgerichtshof, der dann versucht, anhand dieser ganzen Vorarbeit zu versuchen, wirklich da auch Gerechtigkeit zu schaffen.
Ah, spannendes Stichwort fand ich jetzt aber Visualisierung. Was steckt dahinter? In welchem Zusammenhang? Weil Visualisierung ist ja auch häufig ein Thema, was man ja auch aus dem, ich nenne jetzt mal dem allgemeinen Legal Tech Bereich kennt. Inwieweit kommt das dann aber in dem doch sehr speziellen Thema Transitional Justice ins Spiel?
Die Visualisierung, die ist vor allem wichtig für die Aufklärung, gerade für die ganzen Betroffenen, die halt in den Regionen von diesen Menschenrechtsverletzungen betroffen sind. Und zwar, was ich hier gerade auch schon bei den Zielen gesagt hatte, es geht ja darum, auch für die Zukunft starke Strukturen zu schaffen. Und das geht natürlich nur darum, wenn man auch merkt, was eigentlich in der Vergangenheit falsch gelaufen ist, jetzt mal ganz einfach ausgedrückt. Und was dann die Visualisierung versucht ist, also die Sammlung, da wo jetzt zum Beispiel auch so ein Legal Tech Tool ins Spiel kommt, ist, dass man für die Sammlung und für die Analyse oft Datenbanken verwendet. Und dann anhand von dieser Datenbanken wird versucht, das irgendwie visualisiert für die ganzen Betroffenen darzustellen. Also auch für die Betroffenen, aber auch für Interessierte. Und da ist natürlich, man kann natürlich denen auch einfach Berichte vorlegen mit 100, 200 Seiten, die natürlich auch angefertigt werden. Aber ich glaube, da kann man nicht wirklich viele Erkenntnisse daraus gewinnen. Und deshalb versucht man einfach, das möglichst visuell darzustellen, seien es Zeitsträhle, Grafiken. Was ich zum Beispiel, wo ich auch drauf gestoßen bin, was auch super interessant ist, wo auch interessierte Hörerinnen mal reinschauen könnten, ist das Uppsala Conflict Data Programm. Da kann man mal nach googeln und das ist auch eine interaktive Weltkarte, wo man einfach mal alle Staaten wirklich aufgelistet hat, die man anklicken kann und dann sofort auch schaut, in welcher Region es wann zu welchen Menschenrechtsverletzungen gekommen ist. Und ich glaube, das sind Daten seit 1970 bis heute, wo man da wirklich einen schönen Überblick hat. Also darum geht es halt dann vor allem durch diese Visualisierung.
Die Visualisierung packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes für alle, die da Interesse daran haben. Ich finde es bei deinem Artikel interessant, weil du einen ganz schmalen Grat dort gehst. Es ist ein schmaler Weg. Man sagt, okay, Legal Tech und Transitional Justice, ist Legal Tech jetzt irgendwie der Weltenretter, das, was uns alle gefehlt hat? Das finde ich immer ganz, ganz, ganz schwer. Vor allen Dingen, weil wahrscheinlich viele Leute sagen, ja, alles das, was du in deinem Artikel beschreibst, das ist ja gar kein Legal Tech. Was würdest du dem entgegnen?
Das ist schon schwierig. Also das ist auch, was mir dann während ich den Beitrag verfasst habe, wirklich dann auch aufgefallen ist, dass es halt wirklich vor allem in diesem Transitional Justice Bereich, das ist auch dieser Einsatz von Legal Tech Tools, das ist etwas, das entwickelt sich noch ganz langsam. Und man muss wahrscheinlich da auch noch viel darauf warten, dass man da wirklich auch erkenntnisbringende Tools einsetzen kann. Also es gibt natürlich schon einige Tools, die schon einiges erleichtern. Also ich hatte ja am Anfang die verschiedenen Phasen angesprochen und um da einfach mal ein Beispiel zu geben bei der Dokumentation. Das Problem, was es halt oft gab beim Dokumentieren ist, dass also auch wenn man irgendwie Videos oder auch irgendwie Interviews, Zeugenberichte hatte, dass man da oft dann die Frage in den Raum geworfen hat, sind die eigentlich als Beweismittel geeignet? Und dann gab es da zum Beispiel eine Entwicklung von der International Bar Association, die sitzt in London, meine ich, genau. Und die hat dann eine App entwickelt, die nennt sich Eyewitness to Atrocities, die halt genau versucht, dieses Problem zu lösen. Also mit der einfach für die ganzen Dokumentationen, also sei es Fotos oder Videos, die Beweismittelfähigkeit zu sichern. Wie die App funktioniert ist, also man kann die App öffnen, man kann Aufnahmen dort tätigen, seien es nur Tonspuren oder auch Videoaufnahmen oder einfach nur Bilder zu fotografieren, die dann auch da auf dem Server direkt gespeichert werden. Also das ist so eine Art Offline-Beweisschrank, einfach um auch diese Beweismittelkette dann wirklich zu schützen. Und diese Aufnahmen, die man dann dort tätigt, die werden auch dann direkt mit zum Beispiel mit einer GPS-Zeit, mit einem Ort, mit einem Datum versehen. Einfach, dass man da auch sicherstellt, dass die nicht gefälscht wurden. Also um einfach so dann diese auch später in der, wenn es halt mehr in Richtung wirklich in die Aufarbeitung und in die Prozesse reingeht, dann auch diese ganzen Mittel zu verwenden zu können. Weil das ist halt ein großes Problem, was halt immer aufkommt, weil es gibt sehr viele Informationen, also es ist jetzt nicht so, dass es an Informationen mangelt, es ist eher eigentlich eine Informationsüberflut und da dann den Durchblick zu haben, da können Legal Tech Tools schon helfen, aber es ist wirklich, wie du halt gerade am Anfang schon gesagt hast, wirklich so ein schmaler, schwieriger Grad.
Ja, und das Spannende ist, dass viele Länder ja, die in so einer Konfliktsituation sind, ja auch Probleme haben mit dem Funding, die haben eigentlich ganz andere Probleme als irgendwie, also eigentlich ist das konkrete Problem Gewaltaufarbeitung oder Kriminalitätsaufarbeitung, aber nach einem Krieg ist, glaube ich, jetzt nicht die erste Idee, wir gucken mal, dass wir Geld in eine App stecken, aber dennoch ist das ja wahrscheinlich der effizientere Weg, weil was ist denn die Alternative? Die Alternative wäre ja wahrscheinlich, das machen Menschen hunderte Stunden lang auch sehr ineffizient, oder? Wie lief das denn bisher? Ich meine, Konflikte gibt es ja am laufenden Band seit Jahrhunderten.
Genauso wie du es beschrieben hast. Also es beruht wirklich auf manueller Fleißarbeit. Das heißt, du hast dort Menschenrechtsorganisationen, du hast ehrenamtliche Aktivisten, Aktivistinnen, die sich dann wirklich die Mühe machen und sich auch der Verantwortung stellen, diese ganzen Informationen zu sammeln, Zeugen zu befragen, in Archiven rumzustöbern und dann wirklich händig alles zu erarbeiten. Also wenn man sich dann sozusagen die Zeit anschaut, bevor es überhaupt irgendwelche Tools gab, waren es wirklich diese Wege, die man genutzt hat. Das heißt, du kannst dir wirklich vorstellen, du hattest da einen Raum voller Aktivisten, Aktivistinnen, die Stapel und Stapel an Papier oder auch ein PC mit Informationen einfach versucht haben, dort die ganzen Informationen zusammenzutragen und irgendwie den Durchblick zu erhalten. Das muss man sich, also wenn ich mir das vorstelle, ist das für mich wirklich faszinierend, muss ich sagen. Einfach mal auch zum Beispiel ein Beispiel zu geben, mit wie viel Informationen man da zu tun hat. Also ein krasses Beispiel, was ich fand, das war bei der Aufarbeitung von Transitional Justice in Brasilien, das war 2012, wo man allein in Archiven 12 Millionen Seiten an Papier hatte, also jetzt alleine nur das, was man an alle analogen Informationen hatte, und die ganzen Zeitungsberichte, die irgendwie digital vorliegen, kommen noch dazu. Das heißt, wenn du da nicht Tools hast, die selbst da, also auch bei den analogen Informationen, die erstmal überhaupt alle einzuscannen, um in einer Datenbank abzulegen, also 12 Millionen Seiten sind jetzt auch nicht mal gerade so eingescannt. Das muss man sich einfach mal klar machen, in welchem Umfang man da mit Informationen handelt.
Ja, man kann ja auch nochmal eine andere Perspektive darauf setzen und sagen, es ist ja vielleicht so, dass ich eine Menschenrechtsverletzung miterlebt habe und diese kann man ja auch an ausländischen Gerichten anklagen. Und wenn ich vielleicht eine App hätte, die mich durchführt und sagt, hey, wie sind da die Chancen, dass ich dort irgendwie Erfolg habe, macht es da Sinn, irgendeinen Anwalt draufzusetzen, eine Organisation zu kontaktieren, das setzt natürlich auch die Hemmschwelle, dann solche Dinge dann vor die Strafgerichtshöfe oder so zu bringen. Vielleicht ist es jetzt meine westliche Perspektive auf die Dinge, aber ich denke, alles, was die Schwelle zur Justiz verringert, ist eigentlich gut.
Sehe ich genauso, ja.
Für dich war es ja auch eine Herausforderung, weil es ja jetzt ein Gebiet, das ist jetzt nicht offensichtlich, das ist jetzt nicht irgendwie Dokumentenautomatisierung oder Vertragsautomatisierung, irgendwie No-Code-Tools, mit denen man sich dann beschäftigen muss, oder irgendwie KI im Recht oder halt, wo es halt eine krasse Quellenlage gibt. Wie bist du damit umgegangen?
Also ich glaube, als ich mir das Thema ausgesucht habe, habe ich es genau aus diesem Grund ausgewählt. Einfach weil, als ich dieses Thema dann gesehen habe, sozusagen, konnte ich selbst erstmal gar nichts damit anfangen. Und ich glaube, das war genauso das, was mich daran gereizt hat. Also einfach diese Herausforderung, weil das, was Louis ja auch am Anfang erzählt hatte mit, was ist eigentlich so dieses Ziel von der CTRL? Es ist ja genau, dass man sich mit neuen Themen sich denen auch stellt und sich Wissen aneignet und dann dieses auch teilt. Und gerade weil es halt ein Bereich ist, wo ich finde, der ist super interessant und super wichtig auch, einfach auch was die Zukunft angeht, auch einfach für den Einsatz von Legal Tech Tools außerhalb von Kanzleien oder Rechtsabteilungen. Einfach sich mal dann diese Herausforderung zu stellen. Klar gab es dann auch mal diese Phasen, wo ich mir dann gedacht habe, warum genau dieses Thema, wo es so wenig zu gibt. Aber ich glaube, das ist in so einem Schreibprozess relativ normal. Also wo man schnell von dieser Begeisterung in so einen Down kommt und dann aber, wenn man halt einmal wirklich angefangen hat, sich da doch ganz gut einarbeitet. Und ich hatte halt wirklich anfangs auch so ein paar Schwierigkeiten im Sinne von, mit welchen Quellen kann ich da wirklich arbeiten? Was mir aber zum Beispiel auch geholfen hat, ist dann der Austausch mit einer Menschenrechtsorganisation, an die ich mich dann damals gewandt hat, die mir, mit der ich dann auch telefoniert hatte und die mir auch wirklich dann Zugang zu ihrer Datenbank, wo sie halt genau diese ganzen Abbildungen, also wo sie dann genau diese Daten sammeln, einfach mal zur Verfügung gestellt hat, und einfach dieser Einblick war halt auch sehr erfahrungsreich für mich.
Ja, mega cool. Ich meine, das macht irgendwie lebendige Forschung aus. Man muss sagen, dass es jetzt ja einen Artikel gibt auf dem Bereich. Das heißt, wenn es jetzt jemand gibt, der da irgendwie was schreiben möchte, sieht vielleicht Muskan Multanis Artikel. Oder Luis, du hast jetzt wahrscheinlich die CTRL vorgestellt als lebendiges Konstrukt.
Auf jeden Fall. Also auch gerade das, was Muskan angesprochen hat, also so diese Eigeninitiative und in gewisser Weise auch Forschung betreiben im weitesten Sinne, dass man auch sozusagen sich wegbewegt, zumindest virtuell oder per Telefon vom heimischen Schreibtisch. Das ist auch etwas, was wir auch langfristig noch mehr verstärken wollen. Ja, dass wir auch eigenständig Grundlagen legen, so ohne dass man sozusagen zwangsläufig ausschließlich bereits Vorhandenes rekurriert.
Eine Frage hast du uns jetzt noch nicht beantwortet, Muskan, und zwar hast du gesagt, Legal Tech in Transitional Justice Hype oder eben kein Hype? Willst du es offen lassen?
Ich habe es in meinem Beitrag tatsächlich auch mehr oder weniger offen gelassen, weil also man könnte jetzt sagen, theoretisch ist es auf jeden Fall ein aussichtsvoller Helfer. Aber was ich halt auch schon am Anfang gesagt hatte, da ist es noch ein langer Weg. Also es gibt natürlich schon Tools, die schon deutlich viel Arbeit abnehmen. Also auch wenn man jetzt bei den analogen Informationen, die man zwar noch einscannen muss, aber wenn man dann einmal da die irgendwie so Spracherkennungstools mit einbaut, einfach, dass man dann auch diese gut filtern kann, das ist auf jeden Fall hilfreich, aber es stellen sich in der Praxis noch viele Herausforderungen, die halt überwunden werden müssen. Und diese Herausforderungen, die können halt an diesen Tools selbst liegen, weil sie halt aktuell noch zu fehleranfällig sind und damit halt ein zu hohes Risiko darstellen. Aber einfach auch, weil die Anwender oder die Anwenderinnen, also die Menschenrechtsorganisation, gar nicht die Kapazitäten, die Ressourcen und auch die Kompetenz haben, sich mit diesen Tools auseinanderzusetzen. Also Zeit ist halt natürlich da ein wichtiger Faktor und dann fehlt einfach bei diesen Organisationen auch die Zeit, sich die notwendige IT-Kompetenz anzueignen. Also da muss man auf jeden Fall noch auch viele Strukturen schaffen und auch abwarten, je nachdem, wie sich die Tools weiterentwickeln, weil auch die es werden halt auch oft mehrere Tools benötigt einfach und da gibt es halt noch nicht diese Verknüpfungen zwischen den Tools, dass man auch da versucht, dass die einzelnen Entwickler, Entwicklerinnen der Tools auch mehr zusammenarbeiten, mehr zusammenwachsen und dass man die Bedürfnisse der Organisationen und der Entwickler, Entwicklerinnen nochmal mehr zusammenführt.
Ganz am Ende wollen wir uns noch Severins Beitrag widmen. Severin, du hattest ja eben ganz begeistert bereits schon begonnen, da muss ich dich etwas abbremsen, weil ich Louis noch seine Einleitung zum Ende bringen wollte. Du hast eben schon angekündigt, über was du geschrieben hast. Über KI als Rechtssubjekt, als E-Person. Warum ist dir dieser Beitrag so wichtig? Also welchen Mehrwert bietet er?
Ja, also der Aufsatz ist ein Beitrag zu einer ganz besonders spannenden Thematik, wie ich finde. Und man spürt da vielleicht auch diese gewisse Freude, dieser Enthusiasmus, den Philipp und mich da gepackt hat. Wir hatten uns das Thema ausgesucht, weil wir das spannend fanden und haben dann aber gemerkt, wie komplex das ist und wie tief das auch dann teilweise geht. Das ist ein sehr interdisziplinäres Thema, weil ja auch philosophisch, soziologisch und ja auch technisch da sehr viel dranhängt. Also wir hatten im Grunde dann eine ganz umgekehrte Ausgangslage im Vergleich zu Muskan. Da hatten wir eben eine Fülle an Informationen und waren davon dann erstmal erschlagen und mussten dann sehr viel erstmal ordnen und Literatur sichten. Und ja, wir sind dann am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass gerade diese konkrete Thematik ein ganz gutes Beispiel ist für die abstrakte Problematik der rechtlichen Einhegung digitaler neuer Probleme, also dass man eine digitale Welt ja möglicherweise in der Zukunft, weiten Zukunft hat und da ist das vielleicht ein ganz richtungsweisendes Thema.
Vielleicht gibt es ja Hörerinnen und Hörer, die sich in diesem Podcast verirrt haben, die keinen Jura studieren oder keinen juristischen Background haben, die denken sich, was in Gottes Namen ist eine Rechtspersönlichkeit? Warum brauchen wir überhaupt eine E-Person? Kann mein Auto nicht einfach mein Auto bleiben?
Also die Sinnhaftigkeit dieser Frage, die kann man nur unterstreichen, denn Rechtssubjektivität will im Grunde ein Problem lösen, was sich in neuester Zeit aufgetan hat, nämlich dass dadurch, dass künstlich intelligente Systeme immer leistungsstärker werden, möglicherweise eben auch ein Zurechnungszusammenhang unterbrochen ist zu den Herstellern oder zu denjenigen, die diese Systeme dann nutzen. Das heißt, die Programme und Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen, sind möglicherweise eben dann schon eigene Verantwortungsträger. So zumindest die Idee der Verfechter der E-Person. Niemand würde wahrscheinlich jetzt zum jetzigen Stand sagen, dass eine E-Person einer natürlichen Person gleichgestellt werden sollte. Aber im Grunde soll die E-Person die Haftungslücke schließen an der Stelle, wo möglicherweise eben aufgrund der Autonomie des Systems eben nicht mehr, dass einem Menschen zurechenbar ist.
Strafrechtlich haben wir dieses Problem sogar in der zweiten Folge bereits behandelt. Dort hat Jin und damals auch noch Philipp Frau Stalski interviewt zu einem ähnlichen Thema, nämlich dieser Verantwortungslücke im Bereich des Strafrechts. Das ist ja etwas, was du auch versuchst zu sagen. Ich verstehe nur nicht, was die Konsequenz wäre, wenn man jetzt einem KI-System eine Verantwortung zuschreiben würde. Geht das System dann in den Knast?
Ja, das ist natürlich genau die richtige Frage. Also sehr überspitzt und pointiert herausgestellt, dass das doch eigentlich ja ähnlich wie im Mittelalter dann Tiere irgendwie bestraft wurden, dass es doch an sich schon vollkommen sinnlos sei. Aber ja, also auch da streiten sich dann die Wissenschaftler, also auch Reinforcement Learning, ganz simpel, soll es wohl dann eben ermöglichen, dass man da präventiv dann auch gesellschaftlichen Mehrwert von hat, wenn man bestimmte Entitäten dann bestraft, wie auch immer diese Bestrafung dann aussieht. Also da ist noch alles sehr viel im Fluss. Das sind sehr, sehr spannende Fragen, die eben dann heiß diskutiert werden. Und das aber alles dann auch irgendwie als sehr futuristisch abzulehnen und diese Diskussion ein bisschen zu belächeln, das erfasst leider nicht die Tragweite. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was eben nicht nur strafrechtlich von Bedeutung ist, sondern eben auch das große Ganze, also auch öffentlich-rechtlich, Grundrechte. Da gibt es Diskussionen zur Quasi-Würde von Entitäten bis hin zu einem möglichen grundrechtlichen Schutz eben. Dann gibt es im privatrechtlichen Bereich die Phänomene, dass man dann diskutiert, autonome Softwareagenten, autonome Automaten. Das sind nur jetzt so ein paar Schlagworte, um zu illustrieren, wie weit eigentlich diese Diskussion schon ist. Und unser Anliegen war es, ein bisschen Bewusstsein vielleicht auch dafür zu schaffen. Denn gerade im Studium und auch vielleicht von den Hörerinnen und Hörern, Leserinnen und Lesern, da ist vielleicht noch nicht diese Tragweite bekannt.
Wenn es Leute gibt, und es soll ja Leute geben, die CTRL nicht lesen, weil sie diesen Podcast so gut finden und eben keine Zeit haben, neben dem Podcast noch mehr zu konsumieren. Wenn es diese Person draußen, wenn es diese Person geben sollte draußen, was ist die Botschaft, die du vermitteln wollen würdest? Was ist das Learning, was sie mitnehmen aus dem Artikel und warum sollen sie vielleicht den Artikel doch lesen?
Wir haben, wie du auch schon gesagt hast, das versucht, in so einem Rundumschlag wirklich auch von möglichst vielen Perspektiven zu beleuchten. Die verschiedenen Rechtsgebiete kommen da mit ihren Einzelproblemen dann auch natürlich dann jeweils vor, aber wir haben auch versucht, gerade die Einwände und die Kritik an diesem Konzept darzustellen und die vielleicht auch zu ordnen, dass man da eben auch merkt, da viele Einwände, die in bestimmten Gebieten dann erhoben werden, die sind ganz ähnlich zu einem anderen Gebiet. Also jetzt nur zum Beispiel, wenn man dann die Autonomie eben als solche angreift und sagt, ja, aber künstliche Systeme, die können doch gar nicht autonom sein. Ja, dann gibt es aber natürlich wieder ganz viele Ansätze, wie man Autonomie zu bestimmen hat. Das geht dann natürlich auch sehr philosophisch, aber da sind Gemeinsamkeiten und bisher hatten Philipp und ich so einen Beitrag noch nicht entdecken können, der eben so versucht, rechtsgebietsübergreifend das ein bisschen zusammenzuführen und zu ordnen. Und von daher, es lohnt sich, den Beitrag zu lesen unter rechtlichen Gesichtspunkten. Also wenn man sich interessiert für die rechtlichen Fragen, die vielleicht da an der Stelle zu klären sind. Aber es lohnt sich auch, eine Einführung zu bekommen. Eine E-Person ist vielleicht jetzt nicht etwas, was in absehbarer Zukunft uns tatsächlich dann konfrontiert. Aber man hat vielleicht eine andere Einstellung, wenn es dann eben zu Verlautbarungen von Bundestag und EU-Kommission kommt, was künstliche Intelligenz angeht. Denn da wird tatsächlich mit solchen Erwägungen in den Expertengremien diskutiert. Also das sind ganz tatsächliche Vorschläge. Also 2017 das Parlament mit dem Entschluss, man solle doch in die Richtung gehen. Das sind Vorschläge, die muss man ernst nehmen und die kann man nicht einfach wegwischen.
Ja, und auf diese Regulierungsvorhaben und die dann zu beschreiben, das finde ich auch sehr gut, weil es eben derzeit wird eben dieser regulatorische Rahmen gesetzt für unsere Zukunft. Um das Ganze zusammenzufassen, also wenn ihr sagt, Hörerinnen und Hörer, ich finde das spannend, wir verlinken die CTRL, die erste Ausgabe in den Shownotes, lest sie gerne, Feedback immer gerne erwünscht bei Louis und bald ist ja schon wieder das erste Semester vorbei oder das Semester, in dem die CTRL erschienen ist, dann kommt ja wahrscheinlich bald eine zweite, oder Louis?
Ja, das ist richtig. Also diejenigen, die noch nicht zugeschlagen haben, aber jetzt über die Shownotes zu unserer ersten Ausgabe finden, können sich auf jeden Fall auch schon die zweite Ausgabe freuen. Die erscheint am 1.8., also pünktlich zum Start der Semesterferien. Das heißt, wenn man dann, ja, je nach Corona-Umständen, aber wenn man dann zumindest am Strand liegen kann oder auch nur jetzt für Kölner Studenten im Grüngürtel, im Park und dann in der Sonne die CTRL lesen kann. Genau, und da kann man auch auf sehr, sehr spannende Themen gefasst sein. Also ich will noch nicht zu viel verraten.
Komm, eins.
Ich nenne mal Schlagworte. Ich glaube, das ist vielleicht ganz interessant. Bitcoin und Handelsrecht ist ein Schlagwort. Mehr will ich auch gar nicht verraten. Dabei ist Philippe will mir noch mehr entlocken zugunsten der Hörer von Talking Legal Tech, aber das lassen wir nicht zu.
Ja. Ja, mega cool. Vielen Dank für den Ausblick. Vielen Dank für diesen Überblick über eure drei Artikel. Vielleicht machen wir hier so eine Folge, wenn das gut angekommen ist, auch nochmal, fassen es zusammen. Der Mehrwert des Ganzen sollte eben dabei liegen, dass wir eben nicht nur über die Themen sprechen, sondern auch etwas, ja, die Hintergrundgespräche zeigen, was sind die Probleme, was ist das, was ihr euch dabei gedacht habt und gleichzeitig auch so eine Sneak Preview ermöglichen. Vielleicht, wenn ihr das jetzt gerade hört und beim Joggen oder beim Autofahren seid, dann meldet euch doch, sagt doch, ey, das fanden wir cool oder ich habe die CTRL schon gelesen, brauchte ich nicht. Würden wir uns auf jeden Fall über Feedback freuen. Wenn ihr dieses negative Feedback oder positive Feedback uns geben wollt, und wir freuen uns auch immer über Bewertungen im Apple Podcast Player und ja auch Nachrichten auf unseren Social Media Plattformen. Das seht ihr dann in den Shownotes. Mir bleibt nur ein großer Dank an euch vier, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt, mit mir zu sprechen. Hat großen Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, wir wiederholen das. Und vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer, die sich hier die Zeit genommen haben, sich das anzuhören. Ja, letzte Wort geht an euch.
Ja, vielen Dank, Philippe. Und natürlich auch bei ganz viel CTRL-Lektüre auch Podcast hören. Das ist auch wichtig. Also optimal ist die Verbindung aus Talking Legal Tech und Cologne Technology Review and Law.
Ja, wirklich.
Danke dir. Ciao.
Danke.
Ciao.
Danke.
Ciao.